SRF 1.
Persönlich. Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
Geschichten, so wie sie nur das Leben selber schreibt, die lernen wir kennen in dieser Stunde. Im Persönlich ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow aus dem Fernsehstudio, live auf dem Facebook-Livestream und natürlich auch am Fernsehen. Und ich freue mich sehr auf zwei Menschen, die wir in dieser Stunde kennenlernen. Zwei Persönlichkeiten, die sich selber auch erst kennenlernen, zum ersten Mal in dieser Stunde. Und wir freuen uns auch auf Ihre Fragen, Ihre Kommentare via Facebook-Livestream, wo wir hier und dort versuchen einzubinden und zu beantworten im Verlauf der Sendung. Und das sind meine beiden Gäste, Vera Acciana, zu Ghana auf die Welt gekommen, als Tochter von einem ghanaischen Arzt und einer Schweizer Chemielaborantin. Sie ist Eiskunstläuferin auf Spitzenniveau gewesen, Tänzerin, heute ist sie Yoga-Lehrerin. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe mich noch nie so fest angestrengt, respektive darauf geachtet, dass ich jetzt möglichst gerade und aufrecht sitze in dieser Sendung. Sie ist 44, alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen. Vera Acciana, ganz herzlich willkommen im Persönlich.
Danke vielmals.
Gut. Und wenn ich jetzt gerade die Körperhaltung anspreche, es ist tatsächlich so, Sie sitzen gerade und aufrecht. Ist das etwas, wo Sie sich überhaupt noch dazu bewegen müssen, oder passiert das ganz von allein?
Das ist sicher ziemlich verinnerlicht. Also das ist auch nicht anstrengend für mich. Das scheint einfach so in der Natur zu sein und auch natürlich eine lange Haltungsschule, die ich hinter mir habe und es einfach so ein bisschen im Körper ist.
Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich mich immer wieder ein bisschen am Riemen reissen muss, damit ich das mache, was wäre der erste Trick, dass man bewusst aufrecht und gerade sitzt, so wie Sie?
Ich denke mal, tief einschnaufen, weil das leichtet einem auf. Oder? Wir schnaufen meistens nicht mehr so ein bisschen, jetzt kommt schon das Yoga, schnaufen wir so ein bisschen, eher so ein bisschen unbewusst, so ein bisschen nicht tief. Und sobald man einschnauft, ist man gerade aufgerichtet. Das hilft eigentlich mega. Das ist ganz einfach. Aber mal...
Ist das Bauchatmung dann?
Ja, nein, es ist eigentlich Brustatmung, oder? Dass man eben eigentlich Brust auch noch beatmet.
Fox Hardegger, Körperhaltung, Yoga, vielleicht auch Sport. Ist das etwas, was Sie beschäftigt oder schon beschäftigt hat?
Sport schon, ja. Also ich gehe sehr gerne rennen. Mhm. Ein bisschen, mal mehr, mal weniger. Ich gebe mir immer ein bisschen Mühe, dran zu bleiben. Yoga hat sich mir noch nicht erschlossen. Würde aber behaupten, das wäre sicher gut. Aber wäre eine Challenge für mich, wenn es wahrscheinlich eher mit ruhig bleiben und ein bisschen lang und langsam. Und ich bin da eher, beim Rennen ist es ein bisschen einfacher, da kann ich da ein bisschen Gas geben.
Ist das mehr Ihr Naturell?
Genau.
Ich stelle Sie natürlich auch kurz vor. Fox Hardegger aus Bern, man hört es noch ein bisschen. Als junger Mann ist er aufgebrochen in die verschiedensten Berufe, ist früh erfolgreich gewesen, hat Höhenflüge und Bruchlandung genau erlebt. Aufgestanden ist er immer wieder. Und wie man das macht, das erzählt er jetzt in dieser Stunde. Da freue ich mich sehr. Er hat darüber auch gerade ein Buch geschrieben. Ein grosses Kapitel von seinem Leben hat er in Asien verbracht. Seit knapp 4 Jahren ist er jetzt mit seiner Frau, einer gebürtigen Vietnamesin, und der gemeinsamen Tochter wieder in der Schweiz. Jetzt auf Erfolgskurs als Kaffeeröster. Fox Hardegger, schön sind Sie da. Und etwas, was auffällt, wenn man mit Ihnen beiden schwätzt, sind schon mal Ihre markanten Namen. Das ist etwas, das man nicht alltag hört. Fox Hardegger, was hat es mit dem Vornamen Fox auf sich?
Ja, das ist natürlich nicht mein Taufname, sondern ein Nickname, wie man so sagt. Es ist irgendwie mal vor über 10 Jahren entstanden in Asien, wo wir irgendwie im Büro alle einander haben von eben so Nicknames gegeben. Und dann haben alle gefunden, du bist doch der Fox. Und dann habe ich mit meinem Nachnamen Hardegger in Asien auch immer Mühe gehabt, wenn irgendjemandem anklüten oder wenn irgendjemand etwas reserviert. Das hat nie einer verstanden. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das Fox einfach auch schon zu brauchen. Und dann gemerkt, das ist extrem einfach, weil es alle sofort verstehen. Und ja, dann hat sich das irgendwie etabliert. Und heute sagt mir auch meine Mutter Fox und meine Freunde Nein, Fox.
Ihre Taufname wäre eigentlich?
Philipp.
Philipp, also das F, hat sie noch quasi können.
Genau. Aber ich habe mich jetzt selber so an das gehört, dass ich mich eigentlich wohlfühle auch mit dem. Ja, das ist okay.
Und wie viel vom Fox oder wie viel Fuchs steckt denn im Fuchs Hardegger drin?
Ja, der Fuchs ist sicher nicht ganz unpassend. Ich denke, der Fuchs ist immer auf der Jagd und sucht sich immer wieder in seinem Revier auch seine Möglichkeiten für, zu finden, dass er genug zu essen hat und ist ein Schlauer und ist immer unterwegs.
Man sieht ihn selten, er ist schnell unterwegs.
Er ist schnell unterwegs, ja. Genau. Ja, und, es passt sicher nicht ganz schlecht, das ist es. So, ja.
Vera Acana, der Vorname Vera, bedeutet Glauben, Vertrauen, ja. Zuversicht. Ist das etwas, wo Sie finden, ja, das schwingt tatsächlich in mir auch mit?
Mhm. Das ist ganz eine schöne Frage. Glauben, würde ich mal sagen, das hat man mir eigentlich immer gesagt, habe ich ein bisschen zu wenig. Also Glauben an mich oder Glauben an das Gute. Und ich denke, das ist ein bisschen der Grund, warum ich ins Yoga gekommen bin. Dass
sicher.
Der Glaube an eine tiefe Kraft, der Glaube einfach an meine Fähigkeit. Ich finde schon, das ist mehr durch das Yoga so richtig in mir verinnerlicht worden, als als ich auf der Bühne geschafft habe. Obwohl man mehr das Gefühl hätte gegeben. Oder man hätte das Gefühl gehabt, ich hätte viel Glauben und Selbstvertrauen. Oft ist es ja nicht bei den Personen, die sich öffentlich zeigen, dass es effektiv der Fall ist.
Kennen Sie denn die Geschichte, warum Ihre Eltern damals draufgekommen sind, Ihnen den Namen Vera zu geben?
Ja, da hat es eine russische Kunstturnerin gegeben. Ich weiss jetzt ihren Nachnamen nicht mehr, aber meine Mutter war Fan von ihr und fand, mein Töchterchen nenne ich Vera, weil das ist ein russischer Name.
Ja, genau, kommt aus dem slawischen Raum.
Genau.
Und Acana, da gehört man nämlich eben die Wurzeln von Ihrem Vater in Ghana. Die ersten Lebensjahre haben Sie im Norden von Ghana gewohnt, in Tamale. Mhm. Wie viel von der Spruch? Und Ghana hat ja zig Sprachen, haben Sie als kleines Mädchen denn eigentlich noch mitbekommen? Ist da noch etwas rum?
Ja, die Stammessprache von meinem Vater, nein, da ist nicht viel rum. Meine Schwester hat das noch etwas gelernt, weil sie dort in den Kindergarten gegangen ist. Ich habe Englisch gesprochen und Hochdeutsch, Schriftdeutsch mit meinem Vater. Das ist so ein bisschen geblieben. Aber das
und nachher ist Schweizerdeutsch gekommen, das heisst...
Ja, klar.
Ja, klar.
Ich glaube, wenn wir in die Schweiz gekommen sind, klar, Kinder passen sich an, die reden die Sprache, die alle reden. Genau.
Frau Xandecker, Sie haben in Vietnam Ihre Frau kennengelernt, haben in Singapur geschafft und gelebt, in Thailand, im ganzen asiatischen Raum, sage ich jetzt schon fast. Wie viele von diesen Sprachen haben Sie denn eigentlich mitgenommen von dort?
Also ich habe, in Thailand habe ich nicht versucht, Thailändisch zu lernen. Es war auch nicht so ein langer Aufenthalt gewesen. Oder ich sage mal so, es war immer ein bisschen Intermezzo gewesen. Ich war immer mal wieder in Thailand gewesen. Es ist, und dann, ich war auch noch in Australien gewesen. Das war auch noch eine Zeit gewesen. In Vietnam bin ich doch sehr intensiv eingebunden gewesen und auch natürlich mit allen meinen Mitarbeitern in Vietnam, die natürlich dem Englisch nicht mächtig waren zu dem Zeitpunkt oder nur ganz wenige davon. Und da habe ich sehr intensiv versucht, Vietnamesisch zu lernen. Ich hatte dann auch eine Privatlehrerin, die sogar jeden Tag 2 Stunden in mein Büro kam. Ich habe mich wirklich abgemüht. Und ich bin ein bisschen daran verzweifelt, muss ich sagen, weil Vietnamesisch ist, glaube ich, wenn man es nicht als Muttersprache hat, wirklich eine extrem schwere Sprache zu lernen. Ich kann heute so ein bisschen Fetzen verstehen, wenn jemand Vietnamesisch redet. Meine Frau mit ihrer Mutter redet, so verstehe ich, um was es ungefähr geht. Aber nein, ich würde mich jetzt hier nicht darauf auslassen, dass ich Vietnamesisch
und das heisst, Ihre Frau redet mit Ihnen in diesem Fall Englisch?
Wir reden Englisch meistens. Mittlerweile kann sie auch, versteht sie gut auch Deutsch.
Ja.
Wir reden daheim, aber meistens Englisch.
Sie haben mir gesagt, in Vietnam ist ohne Ihre Frau nichts gegangen. Sprachlich, auch wegen dem vor allem.
Ja, das ist natürlich so. Also das ist natürlich so in Ländern, wo man so eine starke Abhängigkeit hat, dass man sich kann auseinandersetzen mit den Leuten, ohne dass man eben, wenn Englisch nicht funktioniert, dann wird es extrem schwierig. Dann musst du wirklich immer jemanden haben, der einerseits Sprache und andererseits natürlich auch Kultur versteht. Oder? Weil es funktioniert dann eben schon nicht wie hier. Du kannst nicht einfach, teilweise kannst du nicht einfach fragen oder, oder einfach machen. Oder? Und, ja, da war meine Frau eine grosse Hilfe gewesen. Und vice versa ist dann umgekehrt, wenn du in die Schweiz kommst, dann hast du die umgekehrte Abhängigkeit. Und es ist auch sehr spannend in ihrer Beziehung. Man muss sich dem bewusst sein, dass das wechselt und dass die Abhängigkeiten vorhanden sind, wenn man so miteinander unterwegs ist. Ja.
Ist mir jetzt gerade aufgefallen, das ist ja eigentlich etwas, was Ihre Eltern möglicherweise auch erlebt haben, wo Ihre Mama mit ihrem Vater auf Ghana gegangen ist. Haben Sie noch Erinnerungen daran? Oder wissen Sie, wie das gegangen ist für Ihre Eltern?
Ja, ich denke, für meine Mutter als Innerschweizerin war das ein rechter Kulturschock gewesen dort. Aber ich denke, weil sie sich entschieden hat, dafür hat sie es auch angepackt. Ja. Und sie ist eine Macherin. Sie hat dort das war damals eine Wirtschaftskrise in Ghana. Das heisst, in den Läden hat
also man redet hier von den 70er Jahren.
Richtig, ja. Genau. Mhm. 70er Jahre Ölkrise. Und dann hat sie halt im Gärtli, auch wenn es trocken ist im Norden, halt probiert, ein paar Gemüse anzupflanzen und so ein bisschen sich so vielleicht an ein ähnliches Gefühl auch wieder zu erinnern, wie sie da hat, aber auch sich sicher sehr gut anpasst an die Kultur dort. Und natürlich, wenn man mit einem Partner dort ist, der von dort kommt, vereinfacht es natürlich den Anschluss an die Gesellschaft. Mhm. Oder?
Jetzt sind wir persönlich heute ja in einem speziellen Studio. Das ist Studio 1 im Fernsehen. Und es gibt einen lustigen Zufall. Vera Acana hat vor allem vor 20 Jahren einmal hier in dem Studio, wo wir drinnen sitzen heute, als Tänzerin von The Friends im Benissimo mittanzt. Wie sind Sie bei The Friends gelandet damals?
Also Betonung 20 Jahre.
Es ist eine Weile her.
Wirklich. Also ich habe vortanzt. Ich bin in Paris gsi. Ich habe dort getanzt. Ich habe eine Tanzausbildung gemacht in Nizza. Ich bin auf Paris tanzen. Nach Paris bin ich in die Schweiz und bin gerade als ziemlich erstes da an eine Audition. Audition ist einfach ein Vortanzen. Und dort, ich denke, ich bin aufgefallen mit meiner dunklen Hautfarbe und mit meiner Power, die ich hatte. Und dann bin ich gerade eingestellt worden.
Wie ist das Schweizer Tanzgeschäft im Vergleich mit dem internationalen Business? Also, Sie haben in Paris geschafft und tanzt. Ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass es dort sehr wahrscheinlich ein härterer und ein rauerer Wind bloßen hat.
Ja, genau. Die Konkurrenz ist natürlich enorm. Ja. Oder? Jeder will einen Job fassen. Mhm. Und da ist in der Schweiz, das nicht so ein Showbusiness-Land ist, gibt es gar nicht so viele Tänzerinnen oder Showbusiness-Leute. Und ich denke, ich habe einfach so einen richtigen einen Drive entwickelt, weil zum Überleben in Paris hat es natürlich einiges gebraucht. Und ich denke dann da, ist mir eher einfach gefallen, dann da auch aufzufallen und mitzuhalten oder einfach gerade einen Job zu fassen.
Das muss ich sagen. Sie für Erinnerungen an Stars? Ich meine, Benissimo sind immer wieder grosse Stars auftreten. Ja. Gibt es so Erinnerungen?
Ja, da ist der Robbie Williams gekommen, da ist der Jamiroquai gekommen, da ist Shakira gekommen. Ja, ja, die haben wir dann zum Teil auch da im Warteraum schnell getroffen. Sicher? Oder gegrüßt. Ah, schon. Und, aber ja. Wenn man mit denen zusammen auf der Bühne ist, ist es dann also für mich nie so gewesen, oh, hallo, ja. Du bist mehr als ich, sondern es ist einfach, wir machen gemeinsam eine Sendung irgendwie. Das ist eigentlich noch schön.
Das persönliche auf SRF 1 mit der Vera Acana und dem Fox Hardegger. Der Fox Hardegger hat jetzt erst gerade ein Buch rausgegeben mit dem Titel «Fuck the Crisis – Eine Geschichte des Lebens». Das ist ein recht magischer Titel. Wieso gerade der?
Ja, also ich muss dazu sagen, das ist noch so eine spezielle Situation, weil als ich das Buch geschrieben habe, vor 3,5 Jahren ungefähr, habe ich angefangen, das Buch zu schreiben. Das war in der Phase, in der ich nach 15 Jahren Abenteuer in Asien zurückgekommen bin in die Schweiz, unerwartet, und wieder neu angefangen habe. Und das war so ein Moment, wo ich dann die Konsolidierung hatte und das Buch habe geschrieben habe. «Fuck the Crisis» ist eigentlich aus dem Englisch dann vielleicht ein bisschen herber in Deutsch, als es im Englischen tönt. Ist halt irgendwie so immer so der Ausspruch gewesen, wenn es darum gegangen ist, nochmal anzugreifen und nochmal Gas zu geben. Und jetzt hat es so ein bisschen natürlich noch einen zweiten Punkt bekommen, in dem, dass wir jetzt immer alle von der Corona-Krise reden, oder? Mir ist aber ganz wichtig, also es ist kein Buch über die Corona-Krise, in keiner Art und Weise, kommt nicht einmal drinnen vor. Es ist einfach eine Geschichte des Lebens. Passt fast besser im Moment, weil ich würde nicht, das ist eigentlich auch nicht ein Buch nur über Krise, es ist einfach ein spannendes Buch über mein Leben, wo ich finde, ich bin dankbar, dass ich so viel auch erleben konnte und das einfach mal müssen. Nicht schreiben, ja.
Sie haben x-fach die verschiedensten Berufsrichtungen erlebt. Sie waren sehr erfolgreich gewesen und dann wieder richtig hat sie umgehauen. Welche von diesen Krisen oder welche von diesen Schlägen, würden Sie sagen, ist der heftigste gewesen, wo Sie nachher am heftigsten sich auch wieder aufrichten mussten?
Ja, leider noch nicht ganz so lang her. Also ich denke, dort, wo ich das Buch geschrieben habe, in dem Moment, wo ich das Buch geschrieben habe, wo ich jetzt zurückgekommen bin in die Schweiz nach 15 Jahren, dort ist schon dann wirklich ein Punkt gewesen, wo ich so nicht erwartet habe und wo auch wirklich ein absoluter Neuanfang hat bedingt. Und wo auch nicht so klar war, wie der soll stattfinden und wie ich aus dem wieder rauskomme. Also das ist schon recht heftig gewesen. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass man mit zunehmendem Alter nicht mehr so viel Appetit hat auf Neuanfänge und Krisen. Wenn es so mit 25 Mal klopft und tätscht, dann ist das noch lustig. Oder? Dann hast du irgendwie auch horizonttechnisch noch ganz viel Platz, für das wieder auszubügeln. Oder? Und, aber ja, ich bin jetzt 50 und dann erwartet man vielleicht doch eher langsam, dass man sich irgendwann dann auch ein bisschen setteln könnte, das Ganze. Oder?
Stichwort Appetit, das ist gerade das Stichwort von das, was Sie damals gemacht haben. Sie haben sich im weitesten Sinne spezialisiert auf italienische Spezialitäten, Gelati, das verpackt in ein klassisches italienisches Franchise-Unternehmen. Und irgendwann sind Sie gescheitert oder irgendwann sind Sie über den Tisch gezogen worden. Wie würden Sie es jetzt aus einer zeitlichen Distanz
anschauen? Ich glaube, es ist... unser Ziel war eigentlich, ich sage immer, ich bin nicht ganz allein gewesen, auch als Unternehmer nicht und schon gar nicht im Administrativen. Ich hatte dann auch Partner, die mitgemacht haben. Und, wir haben natürlich unsere Zielsetzung war, eine internationale Gelato-Kette aufzuziehen. Ja? Und das ist uns auch gelungen. Wir haben extrem Erfolg gehabt, haben stark expandiert, haben dann über 20 so Coffeeshops, Gelato-Coffeeshops aufgetan, dann auch in den Philippinen, in Thailand, in Singapur eben sehr stark. Und das ist auch sehr, hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, was wir unterschätzt haben, ist die Dynamik, dass irgendwann an eine Grenze kommst, wo es aus einem organischen Wachstum raus, wenn es dann wirklich skalieren auf 100, 500 Filialen, dass es da einfach mehr Kapital braucht und auch eine wahnsinnig grosse Infrastruktur, die man vorgängig finanzieren muss, um nachher den Rollout in dieser Dimension zu machen. Und dort haben wir, glaube ich, schon uns das Organische vorgestellt und an dem sind wir am Schluss irgendwann auch gescheitert. Ja.
Besonders aufgefallen im Buch ist mir eine ganz stille Episode. Und zwar schildern Sie dort eine Zeit, wo Sie aufgehört haben, Alkohol zu trinken. Wie ist es zu dem gekommen? Was war das?
Ja, also das ist eine sehr spontane Aktion gewesen. Also ich bin jetzt nie irgendwie ein Alkoholproblem in dem Sinn gehabt, aber wie wir alle immer ein bisschen am Abend ein Glas Wein oder zwei und manchmal hat es ein bisschen mehr gegeben. Und irgendwie habe ich eigentlich schon lange gefunden, dass ich irgendwie gefunden, vor allem wenn dann manchmal zu viel getrunken habe, ich gefunden, das regt mich irgendwie auf, oder? Und dann sind wir auf einer Kreuzfahrt gewesen, ich mit meiner Familie, mit Jenny und Ren, sind wir auf einer Kreuzfahrt gewesen, der Südsee, und es war wunderschön gewesen und tolle Stimmung, und dann sind wir in das Steakhouse auf dem Kreuzfahrtschiff zum Nachtessen und haben das super gut gemacht und haben irgendwie noch so Kontakt bekommen mit den Leuten, die dort gearbeitet haben, und plötzlich ist die halbe Crew rumgestanden und hat angefangen Schnaps ausschenken und Grappa, und es war lustig gewesen. Und dann haben wir dort wir haben ziemlich zu viel getrunken an dem Abend, und am nächsten Morgen ist mir das auf dem Kreuzfahrtschiff so elend gegangen. Es hat dann einen sehr starken Wellengang gehabt und es ist mir in alle Richtungen unwohl gewesen. Und ich habe mich so aufgeregt über mich selber. Ich dachte, wie kannst du auch noch, jetzt gehst du auf so einen schönen Kreuzfahrt, stahlblauer Himmel gewesen, trotz der starken Wellen. Und es wäre so schön gewesen. Und das hat mich dann so aufgeregt. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, weißt du was, jetzt trinke ich ein Jahr keinen Alkohol. Und dann hat meine Frau gesagt, ja, aber weißt du, ich würde noch ein bisschen, hä, hast du das gut überlegt? Komm, wir reden morgen noch mal drüber, gell? Und dann habe ich gefunden, ja gut, mal schauen. Und am nächsten Tag ist es mir natürlich wieder gut gegangen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, komm, das machen wir. Probieren wir mal. Ich mache jetzt ein Jahr lang einfach mal keinen Alkohol. Weil es kann ja nicht das Problem sein, aber ich finde, ich mache jetzt das einfach mal aus Lust raus. Und so ist es dann entstanden. Und nach dem Jahr haben wir uns so lange gedacht, ja, wenn denn das Jahr durch ist, gehen wir feiern und dann gibt es mal den richtigen Abend. Und das war dann irgendwie einfach gar nicht der Fall gewesen. Ich hatte gar keinen Bock mehr gehabt. Und ja, so das ist jetzt eigentlich entstanden. Und so ist es auch heute noch. Ja. Ich trinke eigentlich heute auch immer noch keinen Alkohol. Wobei das nicht... Es ist nicht in Stein gemeißelt, kann man es gut wieder mal vorstellen. Aber ich habe keine Lust im Moment. Ja.
Ich würde mal schnell gerne antocken bei der Ferracciana. So einen Totalverlust, wie jetzt der Fox Hardegger vorher geschildert hat. So eine vielleicht auch komplette Pleite-Situation. Hat es je in Ihrem Leben auch gegeben, dass Sie wirklich gesagt haben, im Moment habe ich jetzt einfach gar nichts mehr?
Ja, also ich... Vielleicht ist das ist jetzt nicht auf der finanziellen Ebene, aber ich habe meinen Vater verloren mit 6. Und auch wenn ich da noch nicht erwachsen war und das einordnen konnte, da scheint mir schon plötzlich so ein riesiges Loch entstanden zu sein in meinem Leben. Also irgendwie habe ich gemerkt, okay, das Leben kann sich von heute auf morgen einfach wenden. Und ich kann nichts machen. Das passiert einfach, oder? Die Erfahrung, denke ich, hat mich enorm geprägt.
Was hat das gemacht mit Ihnen?
Ja, es hat mir den Boden unter den Füßen genommen. Also im Sinne von, eben, ich habe nichts unter Kontrolle.
Das Leben hat... so früh, mit 6?
Ja, ja, genau. Klar, und man ist als Kind ja noch offen und kindlich und kann sich immer wieder auf Neues einlassen. Also man ist ja nicht so gerade in einem Verlust von Moment zu Moment, dass man das so enorm lebt. Aber ich habe einfach eine tiefe, denke ich mal, so eine Trauer oder eine Schwere entwickelt, wo ich gemerkt habe, die ist jetzt einfach da. Und weiss ich gar nicht, was ich mit der machen soll. Und die ist dann auch ein bisschen zur Normalität geworden. Und ich denke, es hat mich ein bisschen bewogen, so körperlich viel zu arbeiten. Weil ich denke, so das Schwere, Traurige, das habe ich durchs Eiskunstlaufen, das Tanzen immer wieder in Leichtigkeit umwandeln. Und da finde ich, das funktioniert.
Eben, jetzt reden Sie sehr reflektiert über das. Ich habe das Gefühl, da ist sehr viel gegangen in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten. Als 6-jähriges Mädchen ist man sehr wahrscheinlich einfach komplett das erste Mal überfordert mit der Situation. Was hat das mit der Familie gemacht, mit Ihrer Mama?
Ja, die hat natürlich sofort auf Funktionieren geschaltet mit zwei anderen Kindern. Mein Bruder war 2, meine Schwester 8. Die hat natürlich dann einfach durchheben. Und dann wird der Trauerprozess oder alles halt einfach auch ein bisschen aufgeschoben. Und ich denke, sie hat das gut gemacht, einfach probiert da zu sein für ihre Kinder. Das war ihre Aufgabe und das hat ihr geholfen. Aber es hat natürlich grundsätzlich einen harten Alltag gegeben für uns. Wir haben gewusst, okay, jetzt müssen wir auch ein bisschen mehr teilnehmen an der Verantwortung für das Familienleben und auch mal kochen. Und weil sie hat auch mal weg und dann war niemand anders da. Und das hat schon in der Familie eher auch so einen strengen Alltag gegeben, der nicht so unbeschwert war.
Also eine gewisse Härte auch,
ja, genau.
zu einem Prinzip geworden ist, das sie gut kennen.
Ja, die Härte, genau. Einfach, weil es scheint ja hart zu sein. Also wenn jemand einfach so wegstirbt, mein Vater hatte einen Autounfall, dann ist es einfach hart. Oder eine harte Realität, wo man ja eigentlich nicht will, jeden Tag damit konfrontiert sein. Und die schleicht sich dann so ein bisschen rein, oder? Und hat dann so eine Wirkung. Und das ist schwierig zu kontrollieren.
Welches Bild von Ihrem Vater haben Sie mitgenommen? Was tragen Sie noch für eins in sich?
Ein weiser Mann. Gut, ich idealisiere natürlich so wie mein Vaterbild. Yeah. Das ist natürlich konsequent davon. Aber da er Arzt war, sehr besonnen, reflektiert, ist das mein Bild, das ich habe. Und halt einfach auch ein guter, gutmütiger Mensch.
Schön.
Ja.
Das Folgende ist, das ist jetzt eine von den Entdeckungen. Der Fox Hardegger hat auch eigentlich durch den Verlust von seinem Vater den grossen Gump fast wie müssen machen auf Vietnam. Also auch in ihrem Leben hat der Verlust vom Vater einen grossen Einschnitt gemacht.
Ja, absolut. Für mich war das auch ein sehr grosser Einschnitt. Ich habe natürlich nicht so, es ist nicht natürlich so schlimm, wie wenn man erst 6 ist. Also ich denke, das muss wirklich ganz furchtbar sein. Ich bin ein erwachsener Mann, als mein Vater gestorben ist. Für mich ist es aber einfach aus persönlicher Empfinden auch ein extremer Einschlag gewesen. Also ich, mein Vater und ich sage immer, wir sind eigentlich beste Freunde gewesen. Er ist auch so ein Sparringpartner gewesen, wo immer auch wieder, er hat immer genau gewusst, wo ich stehe. Und er hat dann aber auch mit der Wahrheit nicht zurückgehabt und hat dann auch schon der gewesen, der mich sehr gut können, spiegeln und dann manchmal auch können Sachen vor die Augen halten. Und er ist ja auch, ich habe es gehört, tragisch bei einem Autounfall, also völlig unerwartet ums Leben gekommen, dein Vater und meine auch. Ich habe meinen Vater verabschiedet am Flughafen, das weiss ich noch gut. Er ist auf Asien geflogen, wie er das alle 5-6 Wochen hat gemacht und ist 57 gewesen, gut Weg, alles ironisch, tipptopp und ja, tschüss gesagt und wir sehen uns in 6 Wochen wieder. Wir sind noch zusammen schnell etwas gegessen dort am Flughafen und dann ist er dort durch die Tür und das sehe ich heute noch, oder? Er ist einfach dort durch die Tür und dann ist niemand zurückgekommen, oder? Also das ist schon ja, für mich auch extrem gewesen und es hat natürlich nachher für mein Leben auch ganz extreme Konsequenzen gehabt. Das stimmt, ja, weil ich dann nachher wegen dem auf Vietnam gegangen bin.
Und Sie Geschäft teil ja. quasi übernommen haben?
Genau, also die Situation war einfach die, ich wusste, ich bin zwar nicht, ich habe meine eigene Firma gehabt, ich war dann schon selbstständig. Ich war nicht involviert gewesen, direkt ins Geschäft von meinem Vater, aber wir haben uns eben sehr viel gesehen. Wir haben sehr häufig, wenn er da ist, gewesen, in der Schweiz, er ist immer so hin und her geschüttet, alle 6-8 Wochen. Und wenn er da ist, gewesen, in der Schweiz, dann haben wir sehr häufig zusammen zu zweit zu Nacht gegessen. Es waren sehr spannende Abende gewesen, und da habe ich ganz viel gehört und erfahren. Und ich meine, was ich gewusst habe, ist, dass er eine riesige Firma hat in Asien, in Vietnam, und dass es über 2000 Mitarbeiter dort hat. Und dass das natürlich eine Firma ist, die jetzt nicht einfach verschwinden oder und fallen. Und auch ganz all die Leute, die dort einen Job haben und die ganze Familie und alles. Und ja, unsere Situation war dann eigentlich so, dass von meiner Familie fast niemand anders ist in Frage gekommen. Und dann habe ich mich mit meinen Geschwistern geeinigt und habe die Firma übernommen, habe sie gekauft, dank einer grossen Hilfe auch von der Bank, die in das Geschäft involviert war. Ich habe mich hoch verschuldet und habe die Aktien gekauft und bin nach Vietnam gegangen und habe das Geschäft nachher übernommen. Und meine Firma hier in der Schweiz als über Kopf verkauft. Auch alles liegen und stehen lassen und meine damalige Partnerin mitgenommen oder also gefragt, ob sie mitkommt und hat auch alles lassen stehen. Und ja, dann sind wir wirklich so, denn sie wissen nicht, was sie tun, sind wir auf Vietnam geflogen und haben dort mal geschaut.
Das war der Anfang von Asien.
Von einem sehr, sehr spannenden Lebensabschnitt, ja. Ja.
Geschichte, genau so, wie sie nur das Leben kann schreiben, live und persönlich.
Genau.
Beim Fox Hardegger erzählt. Und Vera Cana, Sie haben ganz früh angefangen mit Eiskunstlauf. Das ist körperliche Höchstleistung. Ich glaube, ab 4 sind Sie schon dabei gewesen. Mhm. Nehmen Sie uns mit in die Zeit von dieser kleinen Vera, die so früh offenbar schon mit einem unglaublichen Talent einfach unterwegs war.
Ja, das ist halt eine grosse Begeisterung, wenn man etwas lernt, oder ein Skill hat und auch irgendwie merkt, wie schnell man lernt. Also für so ein kleines Mädchen war das immer wieder ein Höchflug gewesen, oder? Wenn man merkt. Und ein Talent war natürlich da gewesen, klar. Das ist mir natürlich entgegengekommen. Und dann ist man noch spielerisch und kann sehr gut viel und auch intensiv trainieren. Und natürlich mit dem Moment, wo man müde ist, ich denke, es überwiegt einfach dann die Freude. Oder? Die Freude an dem Lernen. Eiskunstlauf ist nicht ein einfacher Sport. Man muss wirklich viel Technik üben. Ist natürlich für ein kleines Mädchen auch nicht so einfach. Oder? Disziplin, Wiederholungen, Stürze. Aber ich glaube, das ist wirklich eine gute Schule fürs Leben. Weil nach einem Sturz immer wieder aufstehen, das ist so, oder? Einfach, und das ist dann effektiv so. Also da stürzt man bis zu 100 Mal, wenn man einen Sprung neu lernt, oder? Und das ist für mich selbstverständlich geworden, wenn ich am Boden bin, wieder aufzustehen.
Sie haben dort im Fricktal gewohnt mit Ihrer Familie, mit Ihrer Mama und den beiden Geschwistern in Oberhof, glaube ich. Das ist wirklich recht weit draußen. Und sind einmal allein, schon relativ früh, am einen Tag ins Ballett und am anderen Tag Eiskunstlauf machen. Mhm. Was haben Sie sonst noch gemacht? Also, hätte es noch andere Hobbys gegeben, ich für die kleine Vera damals.
Ja, ein bisschen in den Wald gehen, wild umrennen. Also ich habe gerne Natur gehabt, ich habe immer gemerkt, das regeneriert mich. Das hat es natürlich auch gehabt. Und ich bin mit dem Schäferhund von meinem Nachbarn rennen auch. Also der hat mir die mitgegeben, der hat sich gefreut, dass ich mit denen Runden mache. Die habe ich an meinen Bauch gebunden mit zwei Leinen und die haben dann die haben mich gezogen. Und das habe ich geliebt. Also das war so ein bisschen das, was ja eigentlich nebendran noch gelaufen ist. Es ist keine Partys, keine irgendwelche Festchen mit Freunden, weniger halt, sehr wenig.
Heute sind Sie Yoga-Lehrerin und haben eine ganz eigene Nische gefunden. Yoga für Schwangere, Rückbildungs-Yoga, gerne Baby-Massage-Kurs. Das tönt nach einer viel sanfteren Seite, die hier führen kam. Wir haben vorhin eben die Härte, die Sie erzählt haben, die auch durch den Tod von Ihrem Vater entstanden ist. Wann hat es den Wechsel in Ihrer Biografie gegeben? Dass Sie die softere Seite entdeckt haben?
Ja, das ist natürlich als Mutter, als ich selber ein Kind bekomme, also meinen ersten Sohn. Ich weiss einfach noch, dass da unglaublich viel sich entspannt hat in mir. Dass ich gemerkt habe, okay, meine Aufgabe, meine Rolle ist jetzt Mutter. Und das ist sicher nicht hart sein. Natürlich, so schnell leitet man die Rüstung nicht ab. Und trotzdem habe ich gemerkt, so ein kleines Wesen löst so viel aus, dass es mir eigentlich noch einfach fällt, einfach mich dem hinzugeben und Liebe fühlen. Und ja, es klingt alles ein bisschen kitschig, aber es ist wirklich so.
Weiblich ist ja wunderschön. Fox Hardegger ist auch Vater, oder?
Jawohl.
Was hat das Vaterwerden, selber Vater sein, in Ihrem Leben verändert?
Ja, also ich kann das gut nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast. Also mir ist das ein bisschen ähnlich gegangen. Ich habe eigentlich auch eine Beruhigung erfahren durch meine Tochter. Also, irgendwie habe ich dann gewusst, gut, jetzt musst du irgendwie einen Gang solider schalten, weil jetzt darfst du einfach, die Konsequenzen verteilen sich jetzt auf mehr als auf dich. Und für mich ist das eigentlich ein guter Call gewesen für einen neuen Lebensabschnitt. Und super, also für mich ist das eine Lebensveränderung gewesen, wo ich sehr froh bin drum. Es hat mir sehr viel Bodenhaltung gegeben und sehr viel Erdung. Nicht? Das hat dann plötzlich einen Grund gehabt, warum es mir vielleicht das eine oder andere so oder so macht. Mhm. Oder?
Wenn man beim «Jetzt sind wir es gerade gehört» von der Vera Arjana. Heute haben sie eine Kaffeerösterei, haben vor knapp 4 Jahren, 3,5 Jahren wieder wirklich von null angefangen. Hier in der Schweiz, aus der Start-up-Phase sind sie bereits draussen. Das ist jetzt eine Wachstumsphase. Sie haben mit Coop einen sicheren Vertriebspartner. Was bewahrt sie vor der Angst, dass es noch mal eine Bruchlandung könnte geben? Ist das etwas, was sie damit leben auch?
Ja, also nein, Angst vor einer Bruchlandung in dem Sinne habe ich nicht. Weil ich auch nicht davon ausgegangen, dass es wird der Fall sein. Ich glaube, man muss schon auch unterscheiden. Was wir jetzt machen hier in der Schweiz, eben, wir haben es vorhin gehabt, von anderen Kulturen, Ghana, ein anderes Leben und so, und andere Geschwindigkeiten. Und das ist natürlich in Singapur auch und Vietnam auch komplett anders. Oder? Also jetzt mit 50 in der Schweiz etwas zu machen und viel strukturierter und auch vielleicht einen Schluck langsamer und fundierter mit einem Geschäft, wo ich das Gefühl habe, wir sind auch sehr strukturiert und solid unterwegs. Ich habe nicht das Gefühl, ich habe nicht Angst, dass wir scheitern. Das habe ich nicht. Und ich glaube, wir sind gut unterwegs und das wird schon.
Wie wichtig ist es, dass man Träumer oder Träumerin ist und grosse Visionen hat? Vera Arjana, also, sind Sie auch eine Träumerin manchmal?
Mhm. Ja, natürlich. Also das finde ich auch eigentlich eine schöne Aktivität. Das hebt einem auch eigentlich ein bisschen aus dem Alltag raus. Mhm. Und ich meine, wenn man viele Rückschläge gehabt hat, weiss man, dass Träume auch irgendwo auf einer anderen Ebene stattfinden. Aber auch okay ist, dass man die Ebene mal wechselt in eine Vision. Also Vision ist ja ein bisschen anders für mich als ein Traum. Mhm. Das ist schon ein klares Bild von dem, was soll sein oder wenn man anstrebt. Und für mich ist ein Traum ja, vielleicht eher eine diffuse Welt, wo vieles passiert. Aber ich finde das schon eigentlich eine gute Ebene zum Wechseln. Dass man einfach ja, diese Seite total ausleben soll.
Ja, Fox Adegger. Man sagt ja, der Walt Disney hat gesagt, if you can dream it, you can do it. Ja. Ist das ein Prinzip, das Sie auch kennen?
Das ist der Satz steht über dem Bett von meiner Tochter.
Tatsächlich.
Und das ist übrigens ein Satz, den ich immer auch.
Wer hat ihn aufgehängt dort?
Ich habe ihn gekauft, sie hat ihn aufgehängt. und ja, absolut. Also ich bin absolut der Meinung. Und ich glaube, du hast es gut gesagt. Ich glaube auch, Träume und Visionen sind ein bisschen zwei Paar Schuhe. Und ich glaube, wenn man Rückschläge erleidet, sollte das eben nie ein Grund sein, dass man nachher nicht wieder eine neue Vision und neue, aber auch Träume aufbaut. Oder? Also ich glaube, eine Situation ist immer nur so schlimm, wie klein oder wie gross, dass die Hoffnung auf eine Verbesserung ist. Oder? Und ich denke, solange du eine Vision hast, dass es wieder besser kommt, also jeden Tag, wo du das Gefühl hast, morgen könnte es ein bisschen besser sein, ist ein guter Tag. Ich glaube, es ist mehr wichtig, dass man die Visionen hat und dass man die Hoffnung hat und dass man die auch lebt. Und absolut, ich habe noch viele Visionen. Ich bin erst 50 und ja, habe natürlich absolut das Ziel, nochmal richtig Gas zu geben, was wir auch machen mit unserer Kaffeerösterei. Ja, ich habe noch nicht vor, mich auf das Alter zurückzuziehen. Da brauchst du noch ein bisschen Vision. Ja, und die haben wir durchaus. Habe ich und haben wir auch als Team. Ja, absolut.
Ich würde noch gerne ein bisschen auf eure Wurzeln zu sprechen kommen. Wir haben bei beiden schon ein bisschen gehört, wo sie herkommen. Vera Arjana, Sie haben die Schule gemacht im Aargau und sind nachher mehr oder weniger, gerade nach dem Schulabschluss, sind Sie raus in die Welt.
Ja. Genau.
Das war wie klar. Ich gehe jetzt mit Holiday on Ice auf Tournee.
Ja, genau. Ich habe wirklich ein internationales Umfeld gesucht. Also mir war es in der Schweiz immer ein bisschen zu wenig international. Möglicherweise aufgrund meiner zwei Nationalitäten, die in mir vereint sind, habe ich immer gefunden, I need more, oder? Ein bisschen mehr Inspiration. Und nach dem Wirtschaftsdiplom an der alten Kante Aarau habe ich dann gerade nach der Diplomfeier ziemlich schnell den Bus genommen und wir sind auf Grenoble gefahren, dazu mal Frank.
Halt, also Sie sind schon automatisch nicht aufgenommen worden? Ich meine, ich komme ja nicht einfach so zu Holiday und Nice.
Das stimmt, genau. Dort habe ich natürlich auch vorlaufen.
Ja, und das haben Sie geschafft?
Das habe ich geschafft.
Mit links?
Mit links.
und dann ist die junge Vera in Bus auf Grenoble?
Ja, genau.
Dann?
Ja. Ja, dann habe ich mein Zimmer teilen mit einer Welschen, Caroline. Und die hat dann geheult die ganze Zeit, weil sie hat ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Und ich habe gefunden, aber mir geht es super. Es war noch lustig, oder, der Unterschied. Und sie war total froh, gewesen, dass ich so optimistisch war und gefunden, es kommt alles gut, oder, auch wenn wir weg sind von zu Hause. Ich glaube, sie ist dann vielleicht schon eher aus einem beschützten zu Hause gekommen, wo dann das vermisst hat. Und ich habe gefunden, ich muss in die Welt raus und dann geht es mir gut. Und das ist dann wirklich auch so gewesen.
Ist das noch ein hartes Leben, so, wenn man unterwegs ist? Ich meine, das sind ja alles Prima Ballerina ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, weil sie sind noch fies gewesen, aber ich meine, jede will die Beste sein und will glänzen. Also, sind so Best Friends entstanden oder weniger?
Ja, halt nur oberflächlich. Oder? Man spielt ein bisschen, weil man muss ja zusammen auskommen, weil man ist allein zusammen eigentlich als Gruppe unterwegs. Das heisst, man hat nicht viele andere Kontakte oder Freunde. Ich habe gerade mal ein paar Mal das Telefon gemacht mit ein paar Freunden, aber irgendwann hat sich das verflossen. Und dann ist aber der Konkurrenzkampf, der natürlich schon auch stark die Beziehungen prägt. Und das ist so ein zwiespältiges Verhältnis. Oder? Man ist oberflächlich ein bisschen nett, aber man weiss, du könntest mir auch den Job klauen. Oder? Jede will halt ein Solo oder Posten haben. Und das ist klar. Und das ist auch, ich denke, menschlich und vielleicht auch nicht schlecht, weil man pusht sich ja dann auch im Konkurrenzkampf.
Was nehmen Sie mit von dieser Zeit?
Ja, das war, denke ich, einfach eine Schule, gewesen, dass das eben geht, die Spannung zwischen Freundschaft und Konkurrenz. Das hat mich also geprägt, weil ich immer die gefunden habe, nein, man muss tiefe Freunde sein und miteinander auskommen. Und klar, die nächsten Freunde sind auch so, aber dass man auf dieser Ebene auch auskommen kann, das finde ich eigentlich spannend, das musste ich wie lernen. Bei mich hat das etwas überfordert, ehrlich gesagt. Ich bin eher so etwas direkt, so finde nein. Also, Freunde ist entweder man ist ehrlich oder nicht. Und es geht aber. Und ich denke einfach auch, können überall bestehen, wo auch immer ich gerade bin. Also, wir hatten Pannen, wir hatten Stürme, wo die Lights da fast abgestürzt sind auf uns und wir mussten durchhalten. Und es ist einfach irgendwie eine harte Schule zum Durchhalten. Mhm. Und das ist aber, habe ich eigentlich schon gekannt aus meiner Vergangenheit. Das ist weiterhin einfach so ein eine robuste, denke ich mal, eine robuste Art, die ich entwickelt habe.
In Ihrem Leben, Frau Xadecker, hat glaube ich, auch Ihr Grossvater schon eine Rolle gespielt. Er war vielleicht ein gewisser Patriarch. Ist das richtig, wenn man das so sagen würde?
Absolut, ja. Also, das war auch eine Zeit, in der das noch ganz opportun war. Nicht? Also, ein Familienoberhaupt noch ein Familienoberhaupt hätte sollen wollen sein. Und mein Grossvater war das. Er war ein sehr ein attraktiver Mann. Er hatte so einen Bart, leuchtende Augen, und hatte dann so einen weissen, gefärbten Bart, wo er immer behauptet, es sei in Natur. Also ich bin heute noch der Meinung, er hat da ein bisschen nachgeholfen. Er war auch sich seiner Ausstrahlung bewusst. Und, für uns so als Grossvater, so einen richtigen Grossvater, ein grosser Vater. Ja. Das ist er durchaus gesehen. Und ich hatte ihn ja dann auch nicht allzu lange noch gehabt, als ich dann so erwachsen wurde, bin er gestorben. Und ich hatte dort vielleicht auch kleine, wie soll ich sagen, das ist eine Erinnerung, eine Kindheitserinnerung mehr, die ich an meinen Grossvater habe. Ja. Aber ein spannender Mann auf jeden Fall. Er war auch ein Unternehmer und hat viel gekämpft und auch viel erreicht. Und guter Guide fürs Leben.
Das heisst, so ein inneres Bild von Ihrem Grossvater tragen auch Sie mit?
Ja, absolut. Vielleicht ist das auch, man kommt ja nicht ohne Grund von irgendjemandem her nach irgendjemandem an. Und ich denke, mein Grossvater war ein Macher, war ein Kämpfer. Mhm. Mein Vater war auch Unternehmer, hat auch gekämpft, hat auch Gas gegeben. Das ist dann, irgendjemandem hast du das wahrscheinlich auch in die Wiege gelegt bekommen als Kind, dass das irgendein Weg ist, der funktioniert. Und heute bin ich
sicher. Bemerkenswert, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie in dem Sinne nie eine klassische Berufung
Berufslehre gemacht?
Oder? Nein, habe ich nicht. Ich bin in Jugendjahren, ich ziemlich wilde Jahre gehabt und hat dort auch, ist nicht alles rund gelaufen. Meine Schulzeit ist eher so ein bisschen anstrengende Sache für alle Beteiligten. Und ich habe dann eigentlich keine Ausbildung gemacht, habe dann jenes Job hier und dort. Und ich hatte ziemlich lang gehabt, bis ich dann angefangen habe, meinen Weg einzuschlagen. Ja, das ist ja so.
Was würden Sie Ihren Kindern, und die Frage stelle ich Ihnen jetzt beiden, weitergeben im Fall von der Vera Adjana? Sind es zwei Buben, 11, 14. Ein junger Mann ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ich weiss nicht, das müssen Sie sagen. Was für Werte liegen Ihnen am Herzen, wo Ihre Buben, Ihre Söhne sollen mit ins Leben nehmen sollen? Mhm.
Ja, das ist für mich sicher mal ein Respekt. Also, das ist so für mich ein höherer Wert. Also, egal, welche Kultur oder welche Person man zu tun hat damit oder in welcher Situation man ist, einfach respektvoll dem gegenüber zu treten, mit einer gewissen Anerkennung. Man ist nicht mehr oder man ist nicht höher gestellt. Ich finde, das ist so einfach eine Ebene, wo man kann, auch etwas bewirken kann. Wie sobald man anfängt, eine Hierarchie und macht, oder Spiele machen. Also für mich ist das einmal so. Ist total wichtig, weil das macht man ja unbewusst. Ich mache es ja auch, aber ich finde das schön, wenn ich merke, jemand stellt sich auf meine Ebene und fühlt sich jetzt nicht besser oder schlechter. Und ich finde, das Signal, das kommt an beim anderen. Ja, das gebe ich Ihnen gerne mit.
Respekt im Fall von der Vera Adjana Fox-Adegger, Ihrer 12-jährigen Tochter Jenny. Was geben Sie ihr mit? Was liegt Ihnen am Herzen?
Genau, also ich gehört 11 und 14. Unsere Tochter ist 12. Ich glaube, wir kennen alle, die Zeiten sind ganz schwierig. Auch. Es passiert viel. Ich habe eigentlich meiner Tochter oder unserer Tochter versucht, so ein Urvertrauen mitzugeben. Ja, so ein Grundvertrauen, dass im Leben dass es immer geht. Dass es einfach weitergeht und dass man daran glaubt, dass das Leben grundsätzlich ein Weg ist, der grundsätzlich positiv ist und dass man den kann meistern und dass man an sich muss glauben und dass man mit dem seinen Weg wird finden.
Ah, das wünscht sich, glaube ich, jeder. Auch ich, mehr als Vater. Wenn ich irgendetwas meinen Kindern mitgeben, ist das Auftrag. Wie machen Sie das? Also wie vermitteln Sie das?
Ja, wir sind als Familie einfach immer auch durch all die Krisen wirklich halt zusammengestanden und irgendwie auch die Akzeptanz halt, dass es halt manchmal schief geht. Ich glaube, um das geht es auch, dass man einfach halt mal merkt, ey, manchmal funktioniert es halt nicht so, wie wir es vorgehabt haben oder wie wir uns ausgedacht haben. Und trotzdem eben das Urvertrauen, das zu wissen, ey, es wird weitergehen, es wird trotzdem einen Weg, irgendjemand Türen auftun oder was auch immer.
Hilft das vielleicht sogar auch, wenn man so Krisen miterlebt hat als Kind? Also wenn man den Vater und Mutter beobachtet hat, miterlebt hat?
Es ist eine spannende Frage. Ich kann sie dann wahrscheinlich in 20 Jahren beurteilen. Oder? Aber ich gehe schon davon aus. Also ich meine, unsere Tochter ist ja natürlich zwangsläufig teilweise auch recht heftig davon betroffen gewesen. Gerade wo wir jetzt in die Schweiz sind zurückgekommen, haben wir zum Beispiel eine Phase gehabt, wo wir wirklich kein Zuhause hatten. Wir hatten kein Umfeld mehr gehabt. Wir sind in der Untermietung gewesen. Und sie hat dann auch keine Schule mehr gehabt. Also wir haben das fast ein Jahr lang Homeschooling gemacht. Oder? Und ich meine, das wär falsch und vermessen zu sagen, das hat sie nicht mitbekommen. Klar, 9, oder? 8, 9, 10. Also ja, das beeinflusst natürlich stark. Oder? Und ich glaube, genau in diesem Moment ist es extrem wichtig, dass man als Familie, also auch dann als Mutter und ich als Vater, einfach das Urvertrauen oder? Irgendwie beinhaltet und zusammenlebt und sagt, hey, look, es wird alles gut. Es wird weitergehen und es ist gut. Ich finde, du hast gesagt, Respekt finde ich extrem wichtig. Ist ein grosses Thema. Ehrlichkeit, Respekt. Oder nie, egal, wenn du oben fliegst, schau nicht auf jemanden runter. Andererseits erwarte auch den Respekt, wenn du ganz am Boden liegst, musst du dich wegen dem nicht schämen. Das ist genauso Grund zu den Respekt von denen zu erwarten, die dann in dem Moment vielleicht ein bisschen höher fliegen. Ich finde, Respekt ist ein ganz grosses Thema. Urvertrauen, Respekt, Ehrlichkeit. Wenn das meine Tochter mitbekommen hat auf ihrem Lebensweg, dann habe ich... ist alles gut. Dann ist alles gut.
Ich habe am Anfang der Sendung gesagt, Vera Adjana, Sie sind eine alleinerziehende Mutter. Was bedeutet das jetzt für Ihren Alltag? Jetzt eben bei der Erziehung, wie organisieren Sie sich? Wie geht das?
Ja, da muss ich sagen, ich bin eigentlich Teilzeit alleinerziehend. Okay, ja. Also wir haben eine schöne, moderne Form, wo sie auch beim Vater sind. Das heisst, wir teilen uns eigentlich die Zeit mit den Kindern, was ich auch eine super Lösung finde. Also wenn man das kann, eigentlich vereinbaren, finde ich das sehr gut. Das heisst, die Kinder sind ein Teil beim Vater und dann ein Teil bei mir. Und in der Zeit, wo sie nicht bei mir sind, habe ich halt ein bisschen mehr oder Action für mich, meine Projekte. Und wenn sie bei mir sind, ist mehr sie, die im Vordergrund stehen. Es ist nicht so einfach, den Wechsel immer zu machen. Weil ich komme schnell so ein bisschen in Fahrt, oder, wenn ich mal in meinem Projekt bin. Und wenn sie dann da sind, muss ich gerade die Ebene wechseln. Und das ist nicht immer einfach. Und sie geben mir aber schnell Rückmeldung.
Das ist dann die Ehrlichkeit auf der anderen Seite, die wieder zurückkommt.
Ja, absolut.
In Ihrem Fall, Fox Hardecker, Vietnam, wenn Sie nicht auf Vietnam gegangen wären, sage ich jetzt einfach mal, hätten Sie sehr wahrscheinlich Ihre Frau Anne nicht kennengelernt.
Das ist ja so.
Erzählen Sie uns kurz die Liebesgeschichte von Ihnen und Ihrer Frau.
Ja, das ist also, ist insofern nicht so spektakulär. Ich habe einfach, ich bin mit einer Partnerin aus der Schweiz auf Vietnam. Und wir haben uns dann in Vietnam mit dieser Zeit getrennt, aber als grosse, in einer guten, sehr guten Art und Weise. Es hat sich einfach auseinandergelegt. Und ich war dann nachher bin dann quasi Single und hatte meine Firma. Und dann hat bei mir in der Firma gearbeitet. Und im Empfangsbereich. Und da habe ich sie halt immer gesehen, wenn ich durch bin. Und hallo und hier und dort. Und so hat es dann irgendwann angefangen zu funken. Ja. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Und schlussendlich sind wir jetzt zusammen nach 15 Jahren in der Schweiz gelandet. Ja.
Jetzt tun Sie ein bisschen das Licht unter den Scheffel stellen. Also, es ist, glaube ich, eine unglaubliche Hochzeit, die Sie gefeiert haben, wo Sie gesagt haben, ich heirate einmal. Und wenn, dann richtig.
Ich wollte lange nicht heiraten.
Ja.
Ich habe eigentlich. Ja, vielleicht ein bisschen aus der Situation, die ich miterlebt habe von meinen Eltern und meinem Vater explizit. Mein Vater hat dann als zweites Mal geheiratet, das ist dann auch schief gegangen. Es ist dann mal zu einer Scheidung gekommen. Und ich habe gefunden, also nein, meine Eltern haben sich geschieden, als ich 7 war. Das war auch eine Art Verlust, der sehr traumatisch war für mich, die Scheidung. Dann, das habe ich überhaupt nicht begriffen als 7-jähriges Kind, warum jetzt die Eltern auseinandergehen. Und ich habe dann gefunden, dass ich muss nicht heiraten. Das bringt mir keinen Nutzen. Das ist für mich nicht von Relevanz. Ich habe dann aber gemerkt, als ich mit Anne zusammen war und in Respekt zu Anne, meiner Frau, mit einem anderen Kultur, Hintergrund, oder? Es ist sehr egoistisch zu sagen, für mich ist es nicht wichtig. Oder? Und ich habe dann gemerkt, für sie ist es absolut elementar. In Vietnam bist du einfach eine Girlfriend oder du bist eine Frau. Oder? Und das ist eine Frage vom Rest. Sind wir beim Punkt? Das ist eine Frage vom Respekt oder, gegenüber meiner Frau. Und ich habe dann gesagt, okay, also jetzt mit Kind sowieso eben, ist eine andere Geschichte. Und jetzt machen wir Nägel mit Köpfen und dann heiraten wir. Und dann, wenn wir schon heiraten, dann Fairy Tale, oder?
Genau. Fairy Tale, Märli-Hochzeit.
Genau, Märli-Hochzeit haben wir dann auch gemacht in Bali mit weißen Tubela-Flügen und Polizeieskorten und allem Drum und Dran. Also wunderschön. Also, ich muss sagen, ich habe es dann auch sehr, sehr genossen.
War das etwas gewesen, wo man sie mal hat gewinnen können mit einer Hochzeit auf Bali mit weißen Tauben, haben Sie gesagt?
Ja, wir haben dann auch so. Du kannst in Asien kannst du ja fast alles organisieren. Oder? Und es war dann so, gewesen, so auf einer, also wunderschön, so auf einer Klippe oben mit einem Tempel im Hintergrund und das Meer und draußen. Und dann haben sie weiße Tauben lassen. Wirklich so wie im Film fast. Ja,
genau. Kitsch.
Total kitschig, aber wunderschön.
Ja, also genau. Ich als ehemaliges Showgirl. Natürlich. Total wäre ich aufgegangen in diesem Setting.
Das ist persönlich auf SRF1. Wir haben es von bruchlandigen Höhenflügen auf dem Eis, Ruhe, auch in Bewegung. Wir sind schon fast am Ende, Vera Cana. Was bewegt Sie jetzt? Wo geht es an, Ihre Reise als Mensch, als Yogalehrerin in diesen Zeiten?
Ja, ich baue gerade ein neues Projekt auf. Also ich gebe schon lange Yoga für vor allem Fokus auf Frauen. Und seit dem Lockdown kann ich nicht mehr im Yoga-Raum arbeiten. Das heisst, ich habe mich online ein bisschen schlau gemacht, wie gut man qualitativ Online-Yoga geben kann. Und da mache ich jetzt ein neues Projekt daraus. Das heisst, ich würde gerne einen schönen Kurs aufbauen für schwangere Frauen, die jetzt in der Risikogruppe sind. Die können nicht mehr in den Yoga-Raum, auch wenn der Lockdown vorbei ist. Oder kommen eher nicht mehr. Und Das baue ich auf, um einfach dann ein Angebot online für die schwangeren Frauen, auch die postnatalen Frauen, anzubieten. Und zwar sehr schön. Also ich mache Videos, wo die Frauen, oder wo ich natürlich vorzeige. Wir haben sie in der Natur gefilmt, im Tessin, in Ponte Brolla.
Mollerisch, wäre das auch etwas für uns Männer?
Wie? Die,
zum Mitmachen?
Ja, jetzt quasi. Nicht gerade den Schwangerschaftskurs.
Nein, natürlich nicht. Empfehlen. Aber es tönt inspirierend auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Genau, to make a long story short, ich bin an einem Online-Projekt für schwangere Frauen. Und das ist eine ganz schöne Arbeit.
Ja. Schön, das klingt sehr schön. Mm-hmm. Fox Hardegger, die nächste Schritt, wo bei Ihnen anstehen in diesem Jahr?
Also wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben mit dem neuen Kapitel, das ich aufgeschlagen habe in der Schweiz. Wir sind, glaube ich, so fit, ich weiss, die einzige Rösterei, die konsequent nur Bio-Fairtrade-Kaffee röstet. Der Kaffee heisst Onesto, wir meinen das ehrlich. Und wir haben also den Anspruch, nachhaltigen Kaffee im Massenmarkt zu etablieren. Und nicht nur für irgendwelche Leute, die bereit sind, weiss nicht, was für Preise zu zahlen, sondern für eigentlich wirklich ihre Selbstverständlichkeit, so wie man heute ganz normal und selbstverständlich Freilandeier kauft und nicht Batteriehühner, verstehe ich eigentlich nicht, wie man am Sonntagmorgen zum Beispiel vor einem Kaffee sitzen kann und den gut finden, wenn er nicht fair produziert ist und Bio beinhaltet. Also ich finde eigentlich Bio-Fairtrade als Basis für einen Spitzenkaffee sollte selbstverständlich werden und das nach oben zu treiben, das wirklich gross zu machen, zu skalieren und als Selbstverständlichkeit im Massenmarkt, eben im Retail-Bereich zu etablieren, das ist, wo wir im Moment dran kämpfen und da werden wir das Jahr sicher nochmal ganz grosse Schritte machen, auch nach vorne. Ja.
Merci vielmals auf jeden Fall, haben Sie sich beide Zeit genommen. Alles Gute und viel Erfolg. Und das war es persönlich. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine ganz gute Woche.
Das war es persönlich aus dem Fernsehstudio Zürich. Der Christian Zeugin hat sich mit der Yoga-Lehrerin Vera Ajana unterhalten und mit dem Fox Hardegger. Er ist Kaffeeröster. Technik Thomas Jecker und Tamara Vogue. Sie können neuerdings die Sendung ja jetzt auch schauen im Fernsehen SRF 1, zum Beispiel heute am Nachmittag um 4 Uhr oder morgen Montag zu oben um 5:45 Uhr. Heute in einer Woche heissen Gäste im Persönlich Barbara Diethelm und Urs Möckli. Barbara Diethelm ist Malerin und Mitbegründerin von der Fondation Lasco und Inhaberin von der gleichnamigen Firma. Und der Urs Möckli ist Naturfotograf. Er hat viele Jahre überall fotografiert. Unter Wasser, in den Alpen, in der Wüste. An dieser Sendung können Sie einerseits auf SRF 1 hören, am nächsten Sonntagmorgen um 10 Uhr oder gleichzeitig auf Facebook mitverfolgen. Sie können dann auch Fragen stellen an Gäste oder später am Fernsehen schauen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.